Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, wie sie im 5. Buch Mose auch vorkommt, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel »Den Herrn, deinen Gott, lieben«. Wir haben verstanden, dass wir als Menschen mit einem Geist ausgestattet sind und wir leben von Information. Aber unser Geist muss jetzt auseinanderhalten, die Information, die ihm was antut, das ist die Lüge, von der Wahrheit. Er lebt nur von der Wahrheit, die Lüge, wenn er sie aufnimmt, wird ihn zerstören. Deshalb braucht er einen Maßstab und das ist der nicht widersprüchliche Maßstab des Gesetzes der Natur, des Gesetzes, welches Gott gemacht hat, in dem jedes Element, bevor es geben kann, nehmen muss. Satan hat das umgekehrt und gesagt, nein, wir geben, um zu nehmen. So die Lüge ist eine Verdrehung der Wahrheit. Eine Lüge ist ein Teil der Wahrheit weglassen. Eine Lüge ist, wenn man Dinge nicht ausgeglichen darstellt. Wenn man zum Beispiel Freiheit und Gesundheit gegeneinander versucht aufzuwiegen. Sie müssen immer gleich da sein. Man kann nicht auf Freiheit verzichten, um gesund zu sein und umgekehrt. Die Grundbedürfnisse, das, was den Menschen ausmacht, können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber genau das macht der Böse. Er hebt eines über das andere und dadurch wird die Waage schief. Und die meisten Menschen merken es nicht einmal. Die Wahrheit ist rund, sie geht nur in eine Richtung. Sie hat keine Widersprüche, während die Lüge man immer finden kann, wie sie sich widerspricht. Es ist eine sehr erstaunliche Sache, dass wenn man einmal das Gesetz der Natur kennt, wenn man weiß, wie die Dinge funktionieren, natürlich den Menschen und seine Bedürfnisse, dann kann man recht schnell die Lüge auf die Seite tun, damit man ihrer nicht aufnimmt. Aber konzentrieren wir uns auf die Wahrheit. Die Wahrheit hat zwei Bereiche. Den Bereich, den man lernt, weil er sich selbst erklärt, und den anderen Bereich, den man deuten muss, den man interpretieren muss. Der Bereich, den man nur lernen muss, bedarf nur der Fähigkeit des Lernens und der Erforschens. Der Bereich, den man interpretieren muss, bedarf der Fähigkeit zu glauben. Das ist ganz wichtig, dass wir diese zwei Bereiche der Information, sie sind beide Wahrheit, dennoch auseinanderhalten. Die selbsterklärende Wahrheit, das heißt, das, was keine andere Möglichkeit hat, ist das Gesetz der Natur, die Natur des Menschen, die Strukturen und Funktionen. Alles hier ist absolut, es erklärt sich selbst. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass das Auge im Kopf ist und nicht in den Fingern. Das, was gemacht wurde, ist so, weil Gott es so gemacht hat und es hat keine weitere Option, anders zu sein. Deshalb nennen wir die Wahrheit, die sich selbst erklärt, Wissenschaft. Das heißt, es bedarf nur des Wissens, nicht des Glaubens. Die Information, die man aber deuten muss, die muss durch meinen Geist gehen. Das heißt, ich selber muss das, was ich lese, auch verstehen. Und um es zu verstehen, muss ich es aus dem Wort herausholen und damit ich es umsetzen kann. So, deshalb bedarf es für diese Art von Information Glauben. Aber der Glaube kann nicht in einem Niemandsland sein. Er braucht ein Fundament, damit er sich nicht auf etwas stützt, was ohne Objektivität ist. Das heißt, ich brauche das Wissen, um das, was ich dann interpretieren muss, richtig interpretieren. So, was gibt es denn so üblicherweise als Deutungsmittel? Und das ist natürlich einmal die Grammatik. Aber jeder weiß, dass Grammatik eine Sache auch des Verständnisses ist und auch subjektiv und nicht ein objektives Element ist, womit man sagen kann, oh, aufgrund der Grammatik kann dieses Wort nur das bedeuten. Das gibt es nicht, weil Grammatik ist interpretierbar. Grammatik ist auch veränderbar, wie wir es auch gesehen haben. Die Sprache, Muss ich die Sprache oder beziehungsweise die Kultur von vor 3.000-4.000 Jahren kennen, damit ich verstehe, was im 5. Buch Mose geschrieben ist? Brauche ich die hebräische Sprache, brauche ich das hebräische Denken, wie so manche kommen und sagen, um heute das Ganze zu verstehen? Wären es denn objektive Mittel? Es mag ja eine Hilfe sein, wenn man die Sprache oder Kultur kennen würde, aber würde es ausreichen, dass ich nicht fehldeute, was ich lese? Würde Statistik ausreichen, wenn ich sagen würde, ja, in diesem Schriftsatz kommt so und so häufig dieses Wort vor und das andere kommt nur einmal vor. Das bedeutet, dass das Wort, was hier so häufig vorkommt, wichtiger ist wie das andere. Nun, das mag so sein. Aber soll dieses eine Wort, das vielleicht alleine steht, ohne Bedeutung sein? Deshalb ist die Statistik nicht eine objektive Maßeinheit. Die Logik ist bei jedem Geist eine andere. Und was der eine logisch findet, findet der andere unlogisch. Und dann, ja, wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen Abwägung, um Dinge zu begreifen. Aber die Logik ist ein subjektives Element dafür. Und jetzt gibt es da noch die Experten. Die Experten, die wissen es natürlich besser, weil sie haben es ja studiert, sie haben sich damit befasst. Und dann gehe ich halt zu dem Experten der Schrift, der mir sie richtig auslegt. Wirklich? Wir haben heute das Problem der Experten. Der Experten in Sachen von Auslegung. Nämlich, woher kommt die Krankheit? Und dann müssen wir natürlich Dinge finden, um das zu erklären. Ich habe neulich einen Vortrag gesehen, ein Interview mit einem Arzt, Professor und so weiter. Und im adventistischen Hauptchannel, nicht in Deutschland, sondern in Rumänien. Und dieser Interviewer, dieser Befrager des Professors sagte, wieso sind die Leute heute nicht mehr den Experten gläubig? Das heißt, warum glauben sie den Experten nicht mehr? Weil in Rumänien ist es ein bisschen größer, der Widerstand, sich die Spitze geben zu lassen wie in anderen Ländern. Und so wollen sie natürlich auf allen Wegen durch die Experten die Menschen dazu bringen, das zu tun, was ein anderer sagt. Nun mag der eine sagen, na ja, es kann ja nicht jeder Experte sein. Das stimmt. Ich muss nicht Experte sein in Computers. Ich muss nicht Experte sein, wie ein Auto funktioniert oder um ein Auto zu reparieren. Ich muss nicht Experte sein, wie man ein Haus baut. Das kann ich alles den Experten überlassen. Aber wenn es darum geht, um Gesundheit, dann ist das ein eigenes Element. Das kann ich den Experten nicht überlassen. Nun, man könnte sagen, na ja, operieren. Sicherlich, wenn etwas gebrochen ist. Und das sind dann auch technische Sachen nach einem Unfall. Da überlässt man das auch nicht den Experten. Und würden die Experten noch so gut operieren, wenn nicht Gott die Heilung bringt, dann funktioniert es nicht. Weil wir haben und sind lebendig. Deshalb können wir nicht Experten fragen, wenn es um Gesundheit geht. Welchen sollen wir denn glauben? Wer hat recht? Nach welchem Maßstab werde ich mir die Experten aussuchen? Weil der eine so spricht und der andere so, weil der andere lächelt, der andere nicht, weil der andere zwei Doktortitel hat und der andere nur einen. Nach welchem Kriterium werde ich mich richten? Eines der interessanten Sachen, die ich beobachten konnte, ist, dass diese Art und Weise der Bekämpfung einer Krankheit, einer vermeintlichen Krankheit, phänomenal funktioniert bei den Menschen, die nicht verstanden haben, wie Glauben funktioniert. Besonders nicht die Rechtfertigung durch den Glauben. Seit Jahren hat mich Gott getan, zu predigen, die Rechtfertigung durch den Glauben. Das heißt, die Gesundung durch den Glauben. Weil der Glaube kommt vor den Taten. Aber es gibt natürlich eine Menge Institutionen, auch adventistische, die sich auf den Lebensstil gegründet haben. Und jetzt ist der Lebensstil das, was dich gesund hält. Und meine Lieben, wenn der Lebensstil uns gesund hält, dann ist das Erlösung durch Werke. Und wenn eine Spritze mich gesund halten soll, dann ist das nichts anderes als Erlösung durch Werke. Das, was man immer ablehnt und sagt, es ist nichts anderes als Werksgerechtigkeit. Ich versuche durch ein physisches Mittel die Gesundheit zu erhalten. Während die Gesundheit vom Geiste lebt und vom Geiste erhalten wird. Sicherlich ist es nicht in unserer Kontrolle, die Gesundheit und die Krankheit. Gott benutzt nur die Krankheit, damit er uns zeigt, dass etwas nicht stimmt. Aber würden wir nicht in der Gnade leben, würden wir gar nicht existieren, nicht einmal krank sein. Wir würden tot sein, weil wir leben aus der Gnade Gottes. Gesundheit und Krankheit kommt aus seiner Hand und sind Methoden, Hilfen, das Geistige zu verstehen. Aber jetzt hat man es reduziert auf das Physische. Das ist Rechtfertigung durch Werke. Deshalb sind die Leute, die im Lebensstilinstitutionen arbeiten und auch das propagiert haben, die meisten von ihnen, ich kenne sie ja nicht alle, aber die meisten von ihnen geben sich die Spritze und empfehlen sie. Weil sie haben ja bisher immer nur Rechtfertigung durch Werke gepredigt, nicht durch Glauben. Der Glaube war als Religion irgendwo dabei, aber er war nicht das Zentrum des Ganzen. So, man könnte da viel drüber sprechen, aber ich möchte bleiben bei dieser Sache. Wir müssen verstehen, ist die Krankheit, woher kommt sie? Wie entsteht sie? Wenn wir denken, die entsteht auf physischem Wege und wenn wir denken, sie kann unabhängig von Gott auftreten, dann haben wir natürlich von der ganzen Sache unseres Lebens, als Gläubige sage ich mindestens, nichts verstanden. So, wir haben zurzeit eine Nachricht in einer der Kliniken in Deutschland, dass jetzt bei Kindern ein respiratorisches Virus, das heißt eine Atemwegserkrankung bei Kindern auftritt. Und dieses Virus bricht jetzt aus, weil man die Kinder eingeschlossen hatte und sie konnten sich nicht natürlich immunisieren. Was für eine interessante Botschaft da gegeben wird. Man denkt nicht, dass es der Stress in der Familie ist, der dem Kind zusetzt und nicht das Virus. Das ist eine Folge des Ganzen. Ihr seht, man verkennt immer die Ursache. Man denkt immer, die Ursache ist äußerlich, während die Ursache nur innerlich sein kann. Deshalb wollen wir uns nicht auf Experten verlassen, wenn es um Gesundheit geht, sondern wissen, weil dieses Wissen ist das, was entscheidend ist. Und auch nicht auf Gelehrte, die uns die Schrift erklären sollen. Weil wenn wir lesen in Kapitel 7, da sagt Gott in einer ausdrücklichen Weise, sehr schön, Kapitel 7, in Vers 15, der Herr wird von dir tun alle Krankheiten und wird keine böse Seuche der Ägypter dir auflegen, die du erfahren hast, und wirst sie allen deinen Hassern und wird sie allen deinen Hassern auflegen. Welches ist die Bedingung? Hier steht sie. Und wenn ihr diese Rechte höret und haltet sie und danach tut, so wird der Herr dein Gott euch halten, den Bund und Barmherzigkeit, die er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren und wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, Most, Öl, die Früchte deiner Kühe und die Früchte deiner Schafe und auf dem Lande, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein über allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, noch unter deinem Vieh. Der Herr wird von dir tun alle Krankheiten und so weiter. So, wer ist denn derjenige, der alle Dinge in seiner Hand hält. Deshalb die Frage so wichtig, wer ist Gott? So, wir brauchen, um die Bibel richtig zu interpretieren, das richtige Werkzeug. Und das richtige Werkzeug ist die Wissenschaft. Und wer Gott ist, ist Wissenschaft, weil das ist unumstößlich, das ist klar. Und wer der Mensch ist, ist auch Wissenschaft. Das gibt es auch keine Diskussionen darüber. So fassen wir zusammen Wissenschaft und Religion. Hier haben wir, die Wissenschaft erfordert Erkenntnis, Wissen, Lernen. Die Religion erfordert Glauben, Vertrauen und Maßstäbe. Sonst ist sie natürlich auch eine Religion, aber von allem entfernt. Nun, in der Wissenschaft kann es keine Lüge existieren. Sie kann auch nicht auftreten. Man kann mit Wissen nicht betrügen, weil Wissen kann man nachprüfen. Einer meiner Verwandten, der sich hat die Spitze geben lassen, hat gesagt, ja, ich glaube noch der Wissenschaft. Und ich habe mir das so angehört, aber habe erst später nachgedacht. Nun, wenn du Wissenschaft glauben musst, dann ist es nichts anderes als eine Religion. Nichts anderes als eine Religion. Und so wird es heute auch propagiert. Das, was wir heute erfahren, ist nicht Wissenschaft, ist Religion. Deshalb nur auf einer Ebene, wo man glauben muss, kann Lüge auftreten. Dort, wo es nicht um Glauben geht, wo es nicht um Deutung geht, dort kann Lüge nicht auftreten. So, ihr seht, die Lüge kann auftreten, auch dort, wo Wahrheit ist. Deshalb möchte ich nochmal die Definition der Lüge geben. Die Lüge mag eine falsche Information sein, eine Fiktion, ein Roman, irgendetwas. Ist auch eine Lüge. Aber die Wahrheit wird durch eine falsche Interpretation auch zur Lüge. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Weil das Wort ist Wahrheit. Aber es bedarf der Interpretation. Und wenn die Interpretation falsch ist, wird die Wahrheit zur Lüge gemacht. Das heißt, ich transformiere sie, ich verändere sie in eine Lüge durch meine eigene Interpretation. Nun, Wahrheit bleibt Wahrheit, aber da ich sie ja interpretieren muss und wenn ich sie falsch interpretieren muss, dann komme ich und bin auch in einer Lüge. Eine Fehldeutung eines Wortes, Satzes, Bildes, Gleichnisses ist genauso eine Lüge. Auch wenn das Gleichnis stimmt, wenn das Bild hundertprozentig ist, wenn das Wort hundertprozentig Wahrheit ist und ich verstehe es falsch, ist es und wird es eine Lüge. Nicht das Wort selbst, sondern das, was ich daraus mache. So, lasst uns das ganz deutlich erkennen. Die Bibel, da sie interpretiert werden muss, wird für jeden, der sie falsch interpretiert, zur Lüge. Nicht die Bibel selbst, wie gesagt, sondern die Art und Weise, wie sie interpretieren. Deshalb, wenn ich nicht für die Bibel einen klaren Maßstab habe, dann ist sie, so wie auch Ellen White sagte, das Lesen der Bibel ein positiver Schaden. Ja, es ist die Wahrheit, die ich lese, aber durch meine Fehlinterpretation ist die Wahrheit, wird sie zur Lüge, weil sie muss interpretiert werden. Ich muss sie verstehen, sonst hat sie keinen Sinn. Deshalb, was brauche ich, um die Bibel richtig zu verstehen? Die Bibel, das Wort Gottes, muss gedeutet werden. Und wir lesen die Texte, die wir in der Lektion haben, weil wir wollen ein Beispiel geben, wie die Deutung funktioniert. Dies sind aber die Gesetze und Gebote und Rechte, die ich euch, der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernet und tun sollt, in dem Lande, dahin ihr zieht, es einzunehmen. So, wir stellen uns vor, in unserem bildlichen Auge, das Volk Israel ist am Jordan. Sie sind dort gelagert, bevor sie über den Jordan ziehen. Sie haben schon einen Teil des Landes eingenommen, so ein kleiner Teil. Der größte Teil ist jenseits des Jordans. Deshalb wird der Jordan so wie eine Grenze angesehen. Mose durfte bis zum Jordan gehen, aber nicht darüber hinaus. So, hier ist es. Und Gott sagt, ich möchte, bevor ihr reingeht, alle Gebote und Rechte verstehen, welche ihr in dem Lande, dahin ihr zieht, ausüben sollt. Deshalb die Wiederholung. Wir stehen auch an den Grenzen des ewigen Kanaans. Ja, wir sind es, die einziehen werden ins Land oder sterben an den Grenzen. Es wird keine weitere Generation geben. Wir sind die Letzten. Wir sind die, die vor der Grenze stehen. Und es ist ein Vorrecht für uns zu wissen, bevor wir über den Jordan gehen, bevor wir eingehen in das Land, müssen wir die Gesetze des Landes kennen, in das uns der Herr bringt. Und in diesem Lande wird nichts Unreines hineingehen und keine Lüge. Weil wenn in dieses Land Lüge reingehen würde, dann würde ja keine Lösung der Lüge stattfinden. Nein, in dieses Land werden nur die hineingehen, die frei sind von der Lüge. Weil das Gesetz Gottes ist die Wahrheit und sie bringt und zeigt uns, ob wir einverstanden sind mit dem Gesetz dieses Landes. Schauen wir mal, was ist denn die Bedingung? Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und haltest alle seine Rechte und Gebote, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle eure Lebtage, auf dass ihr lange lebt. Israel, du sollst hören und behalten, dass du es tust, das wird dir wohlgehen und du sehr vermehrt werdest, wie dir der Herr, dein Vater, Gott, dir verheißen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt. So, die erste Bedingung, die wir hier lesen, ist, fürchtet Gott. Und alles andere ist dann eine Folge. Du sollst hören und behalten. Das heißt, hören bedeutet es aufnehmen und behalten es umsetzen. Aber jetzt kommt im nächsten Text, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Auf einmal haben wir jetzt nicht mehr Gott fürchten, sondern zwei Texte weiter, Gott lieb haben. Nun schließt sich denn nicht lieben und fürchten aus? Sagt nicht die Schrift selbst, in der Liebe gibt es keine Furcht? So, wir haben jetzt zwei Worte, die sich anscheinend nicht zusammengehören. Müssen wir sie richtig interpretieren, damit wir nicht konfus werden? Sind sie wichtig? Ja, weil Gott sagt, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. Das heißt, sie sind außerordentlich wichtig, aber um sie wirklich zu begreifen, muss ich sie verstehen. So, unser Geist muss zwei Worte deuten, interpretieren, jetzt in diesem ganzen Abschnitt, und das ist Gott fürchten und Gott lieben. Jetzt kann ich mir natürlich ein Lexikon nehmen oder eine Wortbeschreibung und kann die Beschreibung dieser Worte mir rausholen und sagen, na, fürchten bedeutet da, 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 und lieben bedeutet das und das und das. Habe ich dann verstanden, was es bedeutet? Wenn ich das Wort an sich nur gedeutet habe? Ich hoffe, dass wir verstehen, es bedarf immer zweier Elemente, um Dinge zusammenzubringen. So, ich brauche auf der einen Seite das Wort Verständnis. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich dieses Wort einordnen soll, dann nutzt mir die beste Erklärung des Wortes nichts. Deshalb brauche ich den Aufbau des Menschen. Ich muss die Struktur kennen, wie alles aufgebaut ist. Und alles hat Gott aufgebaut mit der Struktur eines Kanals. Alles muss durchgängig sein. Es muss von der einen Seite aufnehmen und auf die andere Seite weitergeben. Jedes Element ist so gemacht. Nur Gott ist die Quelle. Er hat keinen Anfang. Er muss nichts nehmen. Von ihm geht alles aus. Und geht durch jeden Kanal durch in diesem Universum und kommt wieder zu ihm zurück. So ist es aufgebaut. In jedem Detail. egal in wie viel Milliarden und Trilliarden und wie viel Welten es gibt oder wie viele Elemente es gibt, jedes Element ist ein Kanal. Wenn jedes Element ein Kanal ist und auch der Geist, dann muss der Geist wissen, wohin tut er die zwei Worte. Kann er sie am Eingang genauso verwenden wie am Ausgang oder geht das nicht? Und wenn ich jetzt das richtige Wort mit der richtigen Deutung an die falsche Stelle tue, dann ist es und wird es zur Lüge. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Dinge haben nicht nur eine Bedeutung, wenn ich sage, ein Wort in sich selbst, sondern es muss wissen, wo es angewandt wird. Und natürlich wie. Ohne Anwendung ist das richtige Verstehen eines Wortes null wert. Null wert. Deshalb, wo tue ich jetzt fürchten und lieben Gott? Weil es bezieht sich auf Gott. Gott fürchten und Gott lieb haben. Tue ich es an den Eingang meines Kanals oder an den Ausgang meines Kanals? Nun, wenn ich nicht weiß, wohin sie gehören, dann nutzen sie nichts. Dann werden sie zur Lüge. Es gibt verschiedene Etappen im Wachstum eines Menschen, im wachsenden Verständnis eines Menschen. Wenn ich jetzt ein Zitat nehme, das am Anfang des Wachstums oder für das Anfang des Wachstums geschrieben wurde und nehme es für die reife Frucht, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Ich muss also auch den Platz finden für die Information, bezogen auf den Menschen. Deshalb sage ich immer, es reicht nicht, die Bibel zu lesen, von vorne bis hinten. Ich muss die Struktur des Menschen verstehen und ich muss das Gesetz verstehen, wie ein Geist funktioniert und wofür die Bibel geschrieben worden ist. Ich muss wissen, wo wende ich das Gelesene an. Wenn ich denke, ich bin ein Gott, dann wende ich sagen, ich muss Gott lieben, um ihm was zu geben. Ich muss Gott fürchten, um ihm was zu geben. Und dann stehen die Leute da und sagen, Gott hat von mir Erwartungen und er will das und jenes. Und unsere Kinder und jeder läuft vor so einem Gott weg, dem man was geben muss. Einem Gott, den man opfern muss, von dem muss man ja weglaufen. Deshalb hat man auch die ganze Opferdienste nicht verstanden, weil man das Gesetz nicht verstanden hat und den Menschen. Gott zu fürchten und Gott zu lieben gehört nur an den Eingang des Menschen. Weil ich kann Gott nie etwas geben. Was soll ich ihm geben? Dort, wo ich nehmen muss, kann ich nichts hingeben. Das ist das unveränderbare Gesetz Gottes in der Natur. Dort, wo der Baum seine Nahrung nimmt, dort gibt er doch seine Frucht nicht hin. Dort, wo ich mich an Gott binde, um die Liebe zu nehmen, dort gebe ich sie doch nicht hin. Wenn ich zur Tankstelle gehe, gehe ich doch nicht, um den Sprit an der Tankstelle zu lassen, sondern ich nehme ihn und gebe ihn an einer anderen Stelle aus. Bei der Bank ist es genauso. Ich gehe doch nicht zur Bank, um dort das Geld auszugeben, sondern es zu nehmen, um es zu verwenden. Dort, wo ich nehmen muss, kann ich nichts geben. Und dort, wo ich geben muss, kann ich nichts nehmen. Das ist der Kanal. Das ist einfach und sollte für jeden von uns selbstverständlich sein. Gott fürchten und lieben gehört an den Eingang. Und fürchten und lieben bedeutet letztendlich dasselbe. Nur das eine wird betrachtet von der negativen Seite, das andere von der positiven Seite. Fassen wir nochmal zusammen. Der Aufbau und die Funktion des Geistes der Menschen. Der Geist kann sich nur selbst steuern und versorgen. Er muss also sein Bedürfnis nach Liebe von außen aus her stillen. Aber er kann es nicht stillen lassen. Er muss es selbst durch Glauben die Information holen und die Bindung an den Geist Gottes durch Vertrauen herstellen. Das ist der Eingang des Geistes und das ist nicht wählbar, das ist nicht veränderbar, das ist das nicht veränderbare Gesetz Gottes. Gott ist der Einzige, von dem ich etwas holen kann, aber ich hole es nicht für mich, sondern ich muss es deuten und mit meinem Willen dann umsetzen und durch meinen Körper weitergeben. So, das ist der Kanalaufbau des Geistes. Er ist ein Kanal, der sich selbst steuert. Ein Rohr steuert sich nicht selbst, da schießt man von einer Seite etwas durch und dann kommt es auf der anderen Seite raus. Beim Geist funktioniert das nicht so, wir werden das noch in der nächsten Betrachtung deutlicher sehen. Aber jetzt so viel fürs Verständnis. Gott zu fürchten bedeutet, nicht für jemand anderes etwas zu glauben oder jemand anders zu vertrauen. Das heißt Gott fürchten. Der weise Salomo hat es in seinem Zusammenfassung des Ganzen, seiner ganzen Lehre, seiner ganzen Weisheit, fasst er ja in einem zwei Texten zusammen und sagt in dem Prediger 12, 13 und 14, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, das verborgen ist, es sei gut oder böse. So, fürchte Gott. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Ja, wieso? Weil Gott zu fürchten bedeutet nichts anderes, als zu wissen, er ist die einzige Quelle. Ich habe keine Wahl. Wenn ich mich vor anderswo ernähre, wenn mein Geist etwas anderes glaubt, als das, was Gottes Wort ist, oder sich an etwas, einen anderen Geist bindet, der nicht Gottes Geist ist, durch Vertrauen, dann muss uns das bewusst sein, dass das zu einer Katastrophe führt. Deshalb sollten wir fürchten, jemand anders abhängig zu sein wie Gott. Und lieben bedeutet, ich mag ihn. Ich gebe ihm nichts, aber ich mag ihn wie Futter. Ich mag ihn wie Wasser. Ich mag ihn wie eine Banane. Ich mag ihn, weil ich brauche ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Der Geist braucht das Wort Gottes, um zu existieren. Er lebt davon, aber nicht nur, dass er existiert, sondern dass er die ganze Erfüllung hat dadurch, dass er es umsetzt. Deshalb lieben wir Gott. Das heißt, das Fürchten Gottes wurde nur als Begriff eingeführt, weil schon die Gefahr bestand, dass man sich verirrt, dass man anderswo abhängig werden könnte, außer von Gott. Fürchten und lieben bedeutet nichts anderes, als dass der Geist weiß, dass er von Gott alleine abhängig ist. Er fürchtet sich, nicht vor einer anderen Seite zu nehmen, und er liebt es, was Gott hat, was er anbietet, was er sich holen kann von Gott, um es dann umzusetzen. Deshalb stellt sich jetzt am Schluss die Frage, wodurch entsteht denn dann die Fehldeutung? Wie konnte in einem Universum der Wahrheit die Lüge auftreten? Und ich hoffe, dass wir das in unserer nächsten Betrachtung anschauen. Weil wir müssen verstehen, wo ist und wo liegt das Problem der Lüge? Liegt es außerhalb des Menschen oder innerhalb? Liegt es in der Information, die einem zugeführt wird, oder liegt es nur an der Interpretation der Information, die an die Tür klopft? Wir müssen diese Sache klären, weil keiner wird in das Land kommen, das Gott für uns vorbereitet hat, wonach wir uns sehnen. Es sei denn, er hat verstanden die Wahrheit. Es sei denn, er ist nicht mehr fähig, sich selbst zu betrügen. Er weiß, wie er Dinge sehen soll und deuten soll, weil er hat ein Fundament, das ihn nicht davon abhalten kann, das ihn nicht, wo er nicht sich selbst betrügen kann, indem wir Dinge aufnimmt. Wir wollen in das Land, in das gute Land. Und wir stehen an seiner Grenze. Lasst uns verstehen, was wir verstehen müssen, um sicher in dieses Land einzuziehen, um dort frei zu sein von jeglichem Betrug, von jeglicher Lüge, von allem Bösen. Weil alles Böse hat nur eine Wurzel, und das ist die Lüge. Amen.